Ich weiß nicht, ob ihr gern spielt. Ich bin so ein Spielkind manchmal. Und wer denkt, Monopoly wäre ein Spiel, was Beziehungen belastet oder Freundschaften herausfordert, der hat noch nie mit mir in meiner Hochform oder einer bestimmten Gruppe Leute, in einer bestimmten Familie tatsächlich aus meiner Heimatgemeinde Uno gespielt. Ich weiß nicht, wie gut ihr Uno kennt als Spiel, aber wie so manches Mal, wie bei einigen Spielen, liegt ja die Krux bei Uno gar nicht so sehr im Spielprinzip an sich, sondern in den jeweils lokal geltenden Sonderregeln. Also je nachdem, wo man hinkommt und was für einen Schlag Menschen man da trifft, hat man ein ganz anderes Set von Sonderregeln. Und ja, dann kann es schon mal passieren, dass man so Karten zieht wie die hier, und plötzlich entbrennt die Diskussion. Mal kurz ein Handzeichen, wer glaubt, dass man auf diese Karte, die ihr da vorne seht, auf die rote +2, mit einer grünen +2 antworten kann, um sie weiter zu reichen oder zu verlängern. Da gibt es einen Lokaljargon, der wechselt. Aha, da herrscht relativ große Einigkeit, sehe ich. Aber wie ist es denn mit der Karte? Was passiert denn, wenn jemand eine Farbwechsel- oder Wunschkarte legt, darf ich dann meinerseits auch noch eine Wunschkarte draufpacken, mir eine neue Karte, eine neue Farbe wünschen? Wer glaubt, das geht? Oh, die Geister beginnen sich zu scheiden. Aber meiner Meinung nach, die heftigsten Diskussionen habe ich geführt über folgendes Szenario. Stell dir mal vor, du gegen mich, Finale. Alle sind schon ausgeschieden, haben uns sitzen lassen und wir liefern uns noch den erbitterten Kampf bis zum Ende. Denn übrigens, falls ihr das nicht wusstet, egal wie viele Leute am Anfang am Tisch sitzen, Uno wird gespielt, bis nur noch einer Karten in der Hand hat, damit wir uns verstehen. Und dann lege ich diese Karte. Und jetzt die Preisfrage heute Morgen. Wer ist am Zug? Du oder ich? Wer würde jetzt voller Selbstbewusstsein eine Karte spielen wollen, nachdem ich diese Karte gelegt habe? Danke, danke, immerhin. Denn tatsächlich ist es doch so, wenn wir zu zweit am Tisch sitzen, ist es doch völlig egal, ob du jetzt linksrum oder rechtsrum nach mir am Zug bist. Wenn ich meine Karte gespielt habe, bist als nächstes du an der Reihe. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Glaube als Wendepunkt, wir haben es schon gehört, darum soll es heute Morgen gehen. Das ist das dritte unserer Adventsthemen. Vor 14 Tagen habe ich damit eröffnet, dass uns der Glaube manchmal herausfordert. Und habe den provokanten Satz gesagt, was wäre eigentlich, wenn dein Glaube nicht mehr die Herausforderung an dich stellt, auch in den schwierigen Situationen des Lebens noch festzuhalten, dich nicht vor die Frage stellt, wie kann ich denn unter diesen Umständen noch glauben, sondern was wäre, wenn dein Glaube die Herausforderung an Gott stellt, dass du wie ein staunendes Kind darauf wartest und ihn fragst, wow, wie willst du angesichts dieser Umstände dein Wort halten? Letzte Woche hat Michael dann darüber gesprochen, dass der Glaube ein Geschenk ist, dass wir Dinge von Gott bekommen, manchmal Dinge, die wir uns gewünscht haben, aber mitunter auch Dinge, die wir so nicht erwartet haben. Dass es da Dinge gibt, die es vielleicht auch uns schwerfällt, anzunehmen im Glauben. Und heute soll es um den Glauben als Wendepunkt gehen. Aber was bedeutet das? Geht es dabei wirklich nur um so etwas Banales wie diese UNO-Karte? Was bedeutet Wendepunkt? Als ich am Freitag mit den Jugendlichen schon über dieses Thema gesprochen habe, habe ich mich dazu hinreißen lassen, über Kurvendiskussionen zu sprechen und es dann prompt bereut, weil ich die abgrundtiefe Enttäuschung der Jugendlichen gesehen habe, dass sie jetzt auch noch von mir was über Mathe hören müssen. Aber tatsächlich war das eine meiner ersten Assoziationen. So schöne Kurven, zweiten, dritten, vierten, fünften, vierten Grades, die da so Wendepunkte haben, die man finden muss. Vielleicht ist das wieder das Spielkind in mir, was versucht, die Rätsel zu lösen. Aber es gibt noch ganz andere Formen von Wendepunkten. Es gibt Verkehrsschilder, die uns sagen, ob wir wenden dürfen oder dass wir das auch manchmal nicht dürfen. Es gibt die Herausforderung in der Fahrschule, das zu lernen, wenden in drei Zügen hieß das früher, heute heißt das anders, glaube ich, aber ich weiß es nicht so genau, mein Führerschein ist auch schon ein bisschen älter, merke ich immer wieder. Und wenn wir auf Weihnachten zusteuern, dann dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, dass auch Weihnachten ganz ursprünglich und direkt einen Wendepunkt bildet. Eine Zeitenwende. Ich habe das mal versucht, anhand dieses Zeitstrahls, den ich hier gefunden habe, ein bisschen deutlich zu machen. Wir sehen König David, ihm wurde diese Nachkommenschaft verheißen, auf die jetzt in der Weihnachtsgeschichte immer wieder Bezug genommen wird. Wir sehen dort das Jahr 1000 vor Christus. Und dann rücken wir diesem Zeitstrahl immer näher. 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100. Und plötzlich ist da dieser dicke, rote Balken am Jahr 0. Da liegt Weihnachten. Das ist der Wendepunkt unserer Zeitrechnung. Und das, so bin ich überzeugt, ganz zu Recht. Ich bin überzeugt, dass da etwas passiert ist, was die Weltgeschichte in ein Vorher und ein Nachher unterteilt. Dass diese Zeitenwende nicht nur bloßer Orientierungspunkt ist, damit wir richtig verstehen, um welches Jahrhundert es geht, wenn uns Historiker erzählen, was sie so erforschen und entdecken. Sondern dass es diesen Fixpunkt in der Geschichte aus gutem Grund gibt. Weil da etwas verändert wurde, weil sich etwas gewendet hat. In dieser unfassbaren Geschichte zu Weihnachten wendet Gott die Umstände ins absolut Unvorhergesehene. Da erwartet Israel seit mehreren hundert Jahren diesen angekündigten Herrscher, diesen Messias, der Gottes Volk retten soll, befreien soll aus der Unterdrückung durch die zu der Zeit römische Weltmacht. Da warten sie auf diesen gesalbten Gottesmann, der alles zum Besseren führt, der glorreichste König in der Ahnenfolge dieses Davids werden soll, den sich die Menschen überhaupt nur vorstellen können. Und diese unfassbar überhöhten, man möchte fast sagen unerreichbaren Erwartungen, wendet Gott in eine ganz andere Richtung. Nicht im Prunk des Jerusalemer Königspalastes, nicht in Adel, Würde und Wohlstand wird Jesus geboren, sondern in einem Stall. Weil es keine Unterkünfte mehr gab. Nicht, weil damals Beherbergungsverbot geherrscht hätte, sondern weil so viele Menschen in diese kleine Stadt Bethlehem strömten, dass alle Gaststätten aus allen Nähten platzten. Und so landet dieses hochschwangere Paar wahrscheinlich am späten Abend, vielleicht schon in der Nacht, in einem Stall. Ich weiß nicht, wer und vor allem, wann ihr zuletzt in einem Stall wart. Mein letzter Stallbesuch ist jetzt schon so ein gutes Dreivierteljahr her, würde ich vermuten. Und ich vermute gleichzeitig, dass ich damit einer der aktuelleren Stallbesucher bin in unserer Runde. Ich weiß nicht, ob jemand im letzten Dreivierteljahr öfter in einem Stall war. Ich war in einem Kuhstall im Frühjahr, weil wir einen Patenochsen haben. Von dem hört ihr vielleicht in den nächsten Wochen nochmal was. Und in dem Stall, da ist es irgendwie nicht so richtig gemütlich für mich als Mensch. Da ist es auch nicht so furchtbar warm, weder Ende Februar, Anfang März, noch jetzt, Mitte Dezember. Da ist es nicht gemütlich, liegt Streu auf dem Boden, das ist auch sowas Ähnliches wie weich, aber oft, wenn man sich hinkniet und merkt, das ist sehr weich, muss man dann mit Schrecken feststellen, dass das nicht am Stroh liegt, in das man sich gekniet hat. Und in diesem Stall bekommt Maria ihr Kind, diesen Retter, diesen König, wickelt sie in Stoffwindeln und legt ihn in die Futterkrippe, weil sie ihn wahrscheinlich nicht auf den Boden legen will, wo ihn die Tiere womöglich noch zertrampeln. Sonst gab es da nichts, wo man irgendwas hätte hinlegen können. Und so landet dieses verheißene Neugeborene, dieser Retter des Gottesvolkes in der Futterkrippe. Und diese absurden Wendungen der Geschichte, die hören da nicht auf, sondern die ziehen sich durch Jesu ganzes Leben. Immer wieder bricht er mit den Erwartungen seiner Mitmenschen, wo seine Gefolgsleute denken, jetzt geht es endlich daran, die römischen Machthaber in ihre Schranken zu weisen, sagt Jesus so Sätze wie, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt, ordnet sich der weltlichen Autorität ein Stück weit unter, anstatt sie zu durchbrechen. Da, wo die frommen Juden und Israeliten sich auf die großen Feste mit ihren ausschweifenden Opferriten freuen, schmeißt Jesus alles durcheinander im ganz wörtlichen Sinn, vertreibt die Geldwechsler und Tierhändler aus dem Vorhof des Tempels und bringt, so vermute ich das zumindest, mal für eine kurze Zeit, vielleicht einen Vormittag, den Tempelbetrieb beinahe zum Erliegen. Die Zeitenwende an Weihnachten bedeutet, dass wir Menschen nicht länger versuchen müssen, irgendwie zu Gott zu kommen, es irgendwie zu schaffen, dass wir Gott begegnen können mit Opfern, durch ein frommes Leben, durch vorbildliches Verhalten, durch irgendwelche magischen oder mythischen Riten und Formeln, sondern ab diesem Punkt, ab dieser Zeitenwende dürfen wir davon berichten, dass Gott uns findet, dass Gott uns erreicht, dass Gott zu uns kommt in unsere Welt. Das zu glauben, kann zum Wendepunkt werden in deinem Leben. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Der Glaube als Wendepunkt kann aber auch einen Richtungswechsel bedeuten. Im ganz klassischen Sinn, wie wir das von UNO kennen. Dass es eben nicht mehr in die eine Richtung geht, sondern in die andere. Und ganz ehrlich, unser Leben ist doch oft komplizierter als nur ein 1-gegen-1 am Ende einer langen UNO-Partie. Und so entfaltet dieser Richtungswechsel oft eine große Wichtigkeit. Und ich möchte mit euch zusammen in einen Abschnitt dieser Weihnachtsgeschichte, noch ein Stück vor dieser ganzen Episode mit dem Stall, reinschauen, weil ich da auch einen Richtungswechsel, einen Wendepunkt entdeckt habe. Ich lese aus der Hoffnung für alle Übersetzung Matthäus 1, die Verse 8 bis 25. Die Verse 18 bis 25, Entschuldigung. Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt und noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen, so überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte, Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen und du sollst ihn Jesus nennen. Der Herr rettet, denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte, und heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesus. Ein Richtungswechsel. Josef wird uns hier, so möchte ich das mal versuchen zu formulieren, im besten Licht präsentiert. Er ist verlobt, ein frommer Mann mit einer jungen Frau, die wahrscheinlich im größeren Familienumfeld seiner Sippe für ihn ausgesucht worden war, mit ihm, so salopp formuliere ich es mal, vielleicht verkuppelt wurde. Und noch bevor das mit der Hochzeit alles so richtig über die Bühne geht, merkt Josef, seine Verlobte ist schwanger. Und als frommer Mann, der sie noch gar nicht angerührt hat bis dahin, ist ihm sofort klar, von ihm kann das Kind nicht sein. Und so beschließt er sich, stillschweigend die Verlobung zu lösen. Und das bedeutet nicht, dass Josef den Schwanz einzieht, weil es ihm peinlich ist, sondern das bedeutet, dass Josef einer der großherzigsten, der stärksten und ich würde sagen bewundernswerten Menschen ist, die mir die Bibel vorstellen könnte. Denn ich kann mir gar nicht ausmalen, wie es sich anfühlen muss, mit dieser Situation konfrontiert worden zu sein, dieser schier unverrückbaren Sicherheit, dass seine Verlobte ihn betrogen hat. Denn ganz ehrlich, wie sonst soll es denn passiert sein? Und dass Josef sich da nicht dafür entscheidet, öffentlich seinem Ärger, seinem Frust, seiner Enttäuschung, auch seiner Verletzung Luft zu machen, indem er Maria bloßstellt, sondern sich dazu entscheidet, seinen Stolz beiseite zu legen und die Verlobung stillschweigend aufzulösen, das beeindruckt mich zutiefst. Er ist ein frommer Mann, der sich da wirklich, wirklich Mühe gibt, das Richtige zu tun, weil er ja nicht Maria und ihr ungeborenes Kind der Lynchjustiz preisgeben will. Das wäre passiert. Wenn er sie öffentlich verlassen hätte als Ehebrecherin, wäre sie mit hoher Wahrscheinlichkeit gesteinigt worden. Mindestens aber ausgestoßen, enterbt, regelrecht entrechtet. Aber obwohl Josef hier schon sehr gut ist, ich würde sagen, dieses Prädikat hat er sich verdient mit dieser Mühe, trotzdem muss Gott manchmal wendet Gott hier noch seine Richtung. Erfährt Josef einen Richtungswechsel durch diese Begegnung mit einem Gottesboten. Gott sagt, Josef, bleib, wo du bist. Mach das nicht, geh nicht weg, sondern halt die Füße still, halt das aus, denn dieses Kind ist was Besonderes. Und ich bin fast ein bisschen enttäuscht, wenn ich diese Geschichte lese und die Bibel uns nichts darüber verrät, wie Josef in der Begegnung mit diesem Engelswesen, mit diesem Gottesboten reagiert hat. Wie schwer oder leicht es ihm fiel, das zu glauben. Ob er es angezweifelt hat und widerwillig geblieben ist oder ob er sich vielleicht regelrecht danach gesehnt hat, dass ihm jemand so eine Botschaft bringt, ihm einen Grund gibt zu bleiben. Wir wissen es nicht. Die Bibel schweigt darüber. Aber die Geschichte zeigt mir eines ganz deutlich. Auch wenn ich auf einem guten Weg bin oder zu sein glaube, wenn ich mir alle Mühe gebe, mich fromm und vorbildlich zu verhalten, kann es mir passieren, dass Gott meine Richtung nochmal korrigieren muss, nochmal ein bisschen mich zum Einlenken bringt. Und so bleibt Josef bei Frau und Kind. Er adoptiert damit nach damaligem Rechtsverständnis dieses ungeborene Kind und so wird es für die damalige Welt durch und durch auch sein Sohn. Sodass ab diesem Punkt nie wieder jemand Grund hätte, in Zweifel zu ziehen, wessen Sohn Jesus ist. Und wer die Evangelien liest, der wird feststellen, dass das nicht immer hilfreich ist,
dass manches Mal die Menschen Jesus deswegen nicht akzeptieren, weil sie ihn doch kennen als den Sohn des Zimmermanns. Wie könnte er etwas Besonderes sein? Ein Weihnachten wendet sich die Zeit und Gott wendet manches Mal unsere Richtung. Und so könnte dieses Weihnachten dein Wendepunkt werden, deine Kehrtwende. Wir hören in der Bibel immer wieder, wie Menschen Gott begegnen und danach ihr Leben grundlegend ändern. Wie nichts bleibt, wie es ist, wie sich alles auf den Kopf stellt, weil Gott in das Leben dieser Menschen tritt. Und das kann so passieren. Diese Veränderung, die durch eine Begegnung mit Gott stattfindet, die kann sehr offensichtlich sein. So offensichtlich, dass alle Menschen um uns herum sich fragen, was ist denn da passiert? Aber es könnte auch sein, dass man diese Veränderung nicht sofort erkennt. Denn das eigentliche Wunder an dieser Kehrtwende, das eigentliche Wunder, das Gott vollbringt, wenn er uns begegnet, liegt gar nicht darin, dass sich ein Leben äußerlich ändert. Ganz ehrlich, das passiert doch auch ganz von allein immer wieder. Das passiert, wenn wir einen Schulabschluss machen und plötzlich erste Schritte in Richtung Selbstständigkeit gehen, einen Beruf ergreifen oder eine Lehre anfangen, vielleicht auch zum Studium wegziehen. Plötzlich für einen eigenen Haushalt, egal wie klein, verantwortlich zu sein, das stellt manches Leben auf den Kopf. Das passiert aber auch zu anderen Zeiten im Leben, wenn wir vielleicht aus dem Berufsleben ausscheiden, unseren Beruf niederlegen und in Rente gehen, plötzlich viel mehr Zeit haben, wenn wir umziehen, sonst eine Veränderung erfahren. Ich möchte euch damit nicht überstrapazieren, aber natürlich hat die Geburt unseres ersten Kindes unser Leben verändert, äußerlich. Und wie oft passiert das, ohne dass wir das wollen? Wird uns diese Veränderung von außen aufgezwungen? Wer würde von sich denn noch behaupten, dass er dieses Weihnachten so angeht, so erlebt, ihm so entgegenläuft, wie er das letztes Jahr noch getan hat? Ich fürchte, niemand. Was hat 2020 nicht alles verändert? Aber ich sage es nochmal, das eigentliche Wunder der Begegnung mit Gott liegt nicht darin, dass sich unser Leben äußerlich ändert, sondern dass Gott in uns etwas verändert. Dass Gott uns Menschen ein neues Herz schenkt, denn das ist das grundlegende Problem, das die Menschheit hat. Dass unser Herz nicht dort ist, wo es hingehört. Und so kann es auch sein, dass Gott Menschen begegnet, die schon ein äußerlich betrachtet gutes Leben führen, die sich alle Mühe geben und für manchen zum Vorbild werden und trotzdem eine Veränderung in ihnen geschieht, die man nicht sieht, die man nicht sofort erkennt, dass sie über sich hinauswachsen, so wie Josef das wahrscheinlich getan hat, als er sich dazu entschied, bei Maria zu bleiben. Die gute Nachricht von Weihnachten ließe sich auch so formulieren. Gott schenkt dir eine Dauerkarte Richtungswechsel, die du immer dann ausspielen kannst, wenn du das Gefühl hast, du bist bereit. Wenn du sagst, hey, die Richtung, in der ich unterwegs bin, will ich nicht länger beibehalten. Ich will eine Kehrtwende, will einen Richtungswechsel, vielleicht sogar eine Zeitenwende in deinem Leben, die dein Leben in ein Vorher und ein Nachher unterteilt, sodass du von diesem Zeitpunkt der Kehrtwende immer wieder erzählst und berichtest und sagst, vorher dachte ich, mein Leben sieht so und so aus. Und jetzt nachher durfte ich erleben, wie Gott in mir wundervoll bringt, wie ich mit ihm neu anfangen, die Richtung wechseln durfte. Das geht. Das ist Gottes Weihnachtsgeschenk an dich, das du jedes Jahr wieder unter dem Christbaum finden kannst, an der Krippe finden kannst, am Kreuz finden kannst. Wenn du auf dem falschen Dampfer bist, dich total verrannt hast, wenn du keine Kraft oder keine Lust mehr hast, wenn du erkennst, dass du dein Leben alleine nicht in den Griff bekommst, steht dir diese Option offen. Du kannst den Richtungswechsel Gottes ausspielen. Die Frage ist, traust du dich? Amen.